Ja, liebe Geschwister, ich muss euch etwas erzählen, was vor 12, 13, 14 Jahren hier passiert ist. Hier war Baustelle. Das Haus war fast fertig. Es fehlte nur noch die Fluchttreppe. Aber ohne Fluchttreppe darf man natürlich das Haus nicht benutzen. Die Fluchttreppe konnte aber nicht gebaut werden, ohne dass die alte Kapelle abgerissen werden musste, die nämlich da unten stand. Also hatten wir eine kurze Zeit lang weder das alte Haus noch das neue Haus zur Verfügung. In der Zeit haben wir Gottesdienste in der Delle gefeiert. Rolf, du wirst dich sicherlich gut erinnern, ihr habt unsere Anfrage positiv beschieden. Wir durften bei euch Gottesdienst feiern. Und daraus ist entstanden, dass sich die drei Gemeindeleitungen Delle, Dümten, Auerstraße regelmäßig getroffen haben. Zweimal im Jahr. Ich freue mich, dass auch Sieghard da ist, der da auch die Anfänge kennt. Ja, ich bin total glücklich, dass sich das so schön entwickelt hat. Regelmäßige Konsultationen und dann in den Jahren danach regelmäßige gemeinsame Gottesdienste. Am Anfang war es immer abwechselnd. Man hatte einen gemeinsamen Gottesdienst in den Sommerferien und dann hatte jede Gemeinde für sich. Und ich glaube, es war vor 3 Jahren, dass wir gesagt haben, das hat sich bewährt, das ist schön. Lass uns alle 6 Gottesdienste gemeinsam haben in den Sommerferien. Dann kam leider Corona dazwischen und jetzt ist es das erste Mal, die erste Saison, wo wir wieder 6 gemeinsame Gottesdienste feiern in den Sommerferien. Das freut mich sehr. Das drückt ja auch die Einheit unter uns Gemeinden aus. Und das Thema Einheit ist heute auch Thema meiner Predigt, auch wenn es da um etwas andere Aspekte geht, um Aspekte des Bibelverständnisses und was daraus erwächst bei uns heute. Ja, vielleicht können wir die erste Folie zeigen. Ich lese aus 1. Korinther 1 die Verse 10 bis 13a nach der Hoffnung für alle. Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Von Leuten aus dem Haus der Chloe habe ich erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Es soll einige geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die Nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören alle allein zu Christus. Was soll das? Wollt ihr etwa Christus zerteilen? Wer kennt das nicht aus seiner Gemeinde? Da kommt auf einmal irgendein Thema auf, da muss etwas zu gesagt werden, da muss entschieden werden und auf einmal prallen verschiedene Meinungen aufeinander. Jeder denkt, man braucht doch bloß die Bibel zu lesen, da steht es doch ganz klar. Und dann folgt eine Aussage, die manchmal bei genauerer Analyse doch nur das persönliche Bibelverständnis widerspiegelt. Aber wie kommt das, dass wir als Christen, gerade auch als Freikirchler, oft so heftig uns entzweien? Wir sprechen doch alle das Vaterunser gemeinsam und das apostolische Glaubensbekenntnis. Wenn wir das gemeinsam sprechen, dann eint uns doch viel. Wie kann es sein, dass gemessen daran zweitrangige oder sogar drittrangige Themen oft zu so scharfer Konfrontation führen? Wieso meinen wir, nicht mit denen zusammenarbeiten zu können, die da auf der anderen Seite stehen? Da sind wir ernsthaft bemüht, der Bibel treu zu sein, uns nach ihr zu richten. Und was kommt dabei heraus? Abgrenzung? Obwohl die Bibel uns doch deutlich zur Einheit mahnt? Paulus fordert uns auf, das Lagerdenken zu überwinden. Und ich fürchte, wenn wir das nicht tun, dann sind wir alle zusammen unbiblisch. Aber ich glaube, dass das auch gelingen kann. Ich glaube, dass eine tief sitzende Ursache für diese Problematik darin liegt, dass es Unterschiede im grundlegenden Bibelverständnis gibt. Das befeuert Abgrenzungstendenzen. Wir sind alle geprägt durch das, was wir erlebt haben, insbesondere durch das, wie wir aufgewachsen sind. Wir glauben zu wissen, was richtig ist und was falsch, und die, die falsch liegen, müssen wir von ihrem falschen Weg zurückholen. Ist es wirklich so? Ist es so einfach? Wenn wir erkennen, dass das, was für mich unumstößlich scheint, vielleicht auch nur eine Prägung ist, die ich durch mein Umfeld mitbekommen habe, dann kann ich vielleicht auch anderen Gedanken unvoreingenommen zuhören. Dann öffne ich dem Heiligen Geist neue Räume, um Neues zu schaffen. Das tut er gerne. Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos. Heute würde man vielleicht sagen, ich schließe mich der fundamentalistischen Theologie an oder ich halte es mit der modernen Bibelwissenschaft. Ui, beides verbrannte Begriffe. Das sind so, sag ich mal, die zwei Pole von Bibelverständnis, die für uns so relevant sind. Viele von uns haben wahrscheinlich von beidem etwas in sich. Beide Begriffe sind polarisierend und für uns negativ besetzt, leider. Aber in der Theologie sind es klar definierte Begriffe. Und deswegen möchte ich sie auch verwenden, aber eben nicht negativ vorbesetzt verwenden. Bei der modernen Bibelwissenschaft will ich auch nur eine Strömung betrachten, die wirklich Jesus groß macht und in den Mittelpunkt stellt. Allzu liberale Tendenzen lehne ich ab und werde sie hier auch nicht näher betrachten. Also lasst uns bitte in den nächsten anderthalb Stunden mal an nichts Böses denken, wenn die Begriffe Fundamentalismus oder moderne Bibelwissenschaft fallen. Keine Angst, ich predige nicht anderthalb Stunden. Ich dachte nur, es ist vielleicht auch gut, nach der Predigt auch noch nicht an was Böses zu denken, wenn diese Begriffe fallen. Sie sind wirklich nicht von mir negativ vorbesetzt gemeint. Es sind Fachbegriffe aus der Theologie. Auch wenn die Medien gerade den Begriff Fundamentalismus heute so in eine andere Richtung schieben. Ne? Ich will sie aber benutzen. Ich selber bin fundamentalistisch geprägt. Aufgewachsen in einer Brüdergemeinde. Mit 11 Jahren habe ich deutlich das Anklopfen Jesu an meine Herzenstür gespürt. So hat man das damals formuliert. Ich habe sie ihm aufgetan. Ich bin auch geprägt durch die Zeit in Aachen, in der Baptistengemeinde dort. Es gab charismatische Elemente und einen sehr weisen Pastor, der es verstand, alles in geordnete Bahnen zu lenken. Und ich bin auch wissenschaftlich geprägt. Ich bin mit Leidenschaft Christ und mit Leidenschaft Ingenieur. Das wissenschaftliche Arbeiten hat mich fasziniert. Deswegen bin ich nach dem Studium noch 5 Jahre in Aachen an der Hochschule geblieben als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn ich die Bibel lese, geraten diese Prägungen immer wieder mal aneinander. Das Weib schweige in der Gemeinde, so stand es in meiner ersten Bibel, eine Elberfelder Bibel. Aber das macht doch keinen Sinn heute. Es steht aber da. Kann man durch Bibelforschung das vielleicht irgendwie zusammenbringen? Sei vorsichtig. Wenn du dich der modernen Bibelwissenschaft öffnest, musst du aufpassen, dass du nicht vom Glauben abfällst. Das habe ich so gehört. Es war für mich in diesem Jahr ungemein befreiend, einen Christen kennengelernt zu haben, der beide Seiten kennt und sich wissenschaftlich, aber klar verständlich mit dem Riss auseinandersetzt, der durch die Christenheit geht. Der Riss zwischen dem Fundamentalismus auf der einen Seite und der modernen Bibelwissenschaft auf der anderen Seite. Wenn ich diese beiden Richtungen im Folgenden skizziere, halte ich mich an das Buch von Siegfried Zimmer, Schadet Bibelwissenschaft dem Glauben? Dr. Siegfried Zimmer ist Professor für evangelische Theologie und Religionspädagogik. Er kennt beide Seiten. Das merkt man auch beim Lesen. Er ist in einer Pfingstgemeinde zum Glauben gekommen. Was ihn in den ersten Jahren seines Christseins geprägt hat. Jetzt ist er Berufstheologe. Der Fundamentalismus ist eine theologische Richtung, die im 19. Jahrhundert in Amerika entstanden ist und die Bibel sehr ernst nimmt. Die moderne Bibelwissenschaft ist gar nicht so modern, sondern fast genauso alt wie der Fundamentalismus. Sie konnte erst in der Moderne entstehen, daher kommt der Name. Sie möchte vor allem eins: herausarbeiten, was die Bibeltexte den Menschen ursprünglich sagen wollte. Sie erforscht deswegen das historische Umfeld der Bibel, analysiert die Sprache, vergleicht die Texte, vergleicht die Texte mit außerbiblischen Quellen. Wie gesagt, alles mit dem Ziel, herauszuarbeiten, was die Schreiber der Bibel ursprünglich als Botschaft vermitteln wollten, denn das ist die Botschaft Gottes an die Menschen. Wo sind denn jetzt die wesentlichen Unterschiede? Bevor ich das näher darlege, möchte ich aber erst noch einmal deutlich betonen, was diese beiden Richtungen eint. Das nächste Bild. Das tiefe Vertrauen darauf, dass Gott durch die Bibel zu den Menschen spricht und dass die Bibel uns in heilswichtigen Fragen eine zuverlässige Orientierung bietet. Es eint sie, das gemeinsame Vertrauen in Gottes Wirken auf die Bibel. Alles, was Gott durch die Bibel erreichen will, das erreicht er auch. Ein tieferes und umfassenderes Vertrauen in die Bibel gibt es nicht. Dieses Vertrauen ist Ausdruck einer geistgewirkten Einheit. Dieses Vertrauen ist Einheit im Geiste. Das ist nicht die Einheit der Lehre. Die Einheit der Lehre werden wir wohl auf dieser Erde nicht mehr erreichen. Und im Himmel brauchen wir sie nicht, weil wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber die Einheit im Geiste, die beide Richtungen auch vereint, ist viel höher zu bewerten als alle lehrmäßigen Differenzen. Das Vertrauen ist auf beiden Seiten da, das Vertrauen in Gottes Wirken und in die grundlegende Orientierungskraft der Bibel. Das verbindet beide Seiten. So, wo gehen denn jetzt die Wege auseinander? Die Wege trennen sich bei der Frage, hat die Bibel göttliche Eigenschaften? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Und natürlich folgt aus der Antwort ein unterschiedlicher Umgang mit der Bibel. Die, die ja sagen, begründen ihre Antwort folgendermaßen. Das nächste Bild. Die Bibel ist Gottes Wort. Gott hat die Schreiber der Bibel bis in die Wahl der Worte geleitet. Man nennt das Verbalinspiration. Gott ist also der eigentliche Autor der Bibel. Damit hat die Bibel mehrere göttliche Eigenschaften. Sie ist vollkommen, denn Gott ist ja der Autor, und sie hat damit auch absolute göttliche Autorität. Das ist die fundamentalistische Position. Die andere Seite sagt ebenfalls, die Bibel ist Gottes Wort. Weil Gottes Geist die Schreiber inspiriert hat. Die Bibel hat göttliche Wirkung, wann und wo Gott es will, aber sie ist nicht Gott. Jesus ist ganz Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden die göttliche Dreieinigkeit. Die Bibel gehört nicht dazu. Die Bibel gehört in den Bereich der Schöpfung. Sie wurde von Menschen mit unterschiedlicher Persönlichkeit geschrieben. Die Bibel bezeugt in eindeutiger Weise die Gottessohnschaft Jesu Christi. Die Bibel macht Jesus groß. Jesus steht über der Bibel. Wenn ich der Bibel göttliche Eigenschaften zuweise, stelle ich sie auf eine Stufe mit Jesus. Das hat auch Luther schon verneint, wenn er sagt, Jesus Christus ist der Herr der Bibel. Er steht höher als die Schrift. Das ist die nicht-fundamentalistische Position, beziehungsweise die Position der modernen Bibelwissenschaft. Ein Vergleich mag da helfen, wie das gemeint ist, die Position der Bibel zu Jesus. Wenn ein Handwerker einen Hammer nimmt, um einen Nagel in die Wand zu schlagen, dann bilden Handwerker und Hammer eine Wirkungseinheit, so nennt man das. Gemeinsam erreichen sie das Ziel, nämlich dass der Nagel fest in der Wand steckt. Trotzdem gibt es aber wesentliche Unterschiede. Der Hammer ist kein Mensch. Hammer und Mensch sind unterschiedliche Kategorien, aber zusammen bilden sie eine Wirkungseinheit. Die Wirkung ist der feste Nagel in der Wand. Auf das nicht-fundamentalistische Bibelverständnis übertragen heißt das, Gott und die Bibel bilden eine Wirkungseinheit. Die Wirkung ist der Glaube. Gott bewirkt durch die Bibel den Glauben. Der Handwerker bewirkt durch den Hammer den festsitzenden Nagel. Aber die Bibel ist nicht göttlich, die Bibel gehört in den Bereich der Schöpfung. Das ist ein kategorialer Unterschied, das ist die Position der nicht-fundamentalistischen Theologie. Theologisch gesprochen machen also die Nicht-Fundamentalisten einen kategorialen Unterschied zwischen Gott und der Bibel, die Fundamentalisten machen das nicht. So, genug zu dem Theologischen. Was hat das nun für Konsequenzen? Der Fundamentalismus, der der Bibel göttliche Eigenschaften zuweist, hat unter anderem folgende Kennzeichen. Man kann das in der sogenannten Chicagoer Erklärung nachlesen. Er sagt, die Bibel ist verbal inspiriert. Gott ist der Autor, der jedes Wort festgelegt hat. In der Bibel gibt es keine Fehler und keine Widersprüche. Sie ist vollkommen, so wie Gott vollkommen ist. Diese Kernsätze führen dann unter anderem zu folgenden Schwierigkeiten. Wie gehe ich damit um, dass an verschiedenen Stellen der Bibel unterschiedliche Angaben zu denselben Sachverhalten gemacht wird? Wie gehe ich mit den geografischen, geschichtlichen, biologischen oder astronomischen Aussagen der Bibel um? Die Evolutionslehre steht im Widerspruch zu den Schöpfungsberichten. Sie wird auch von fundamentalistisch denkenden Christen meistens strikt abgelehnt. Ich kann mir die auch nicht vorstellen, muss ich sagen. Aber eigentlich müsste man auch die Frage stellen, ob die Erde wirklich eine Kugel ist. Denn dazu gibt es keinerlei Hinweise in der Bibel, wohl aber viele Hinweise auf eine flache Scheibe. Für die nicht-fundamentalistische Theologie bzw. die moderne Bibelwissenschaft sind diese Fragen kein Problem. Gott hat nach ihrem Verständnis den Schreibern der biblischen Texte nicht die Worte diktiert bis ins Wort hinein, sondern hat durch seinen Geist dafür gesorgt, dass sein Offenbarungshandeln durch die biblischen Autoren niedergeschrieben wurde, ohne dabei die Persönlichkeit der Autoren auszublenden. Die Bibel gehört in den Bereich der Schöpfung, sagt die nicht-fundamentalistische Theologie. Dann darf der Schreiber eines Psalms aber auch mit schönen Worten die Schöpfung Gottes loben, auch wenn dabei sein Weltbild von einer flachen Scheibe deutlich wird. Wenn die Bibel von Menschen geschrieben ist, sind gewisse Abweichungen verständlich und wirklich kein Problem. Denn das entscheidende Heilshandeln Gottes wird ganz klar deutlich. Dafür hat Gottes Geist gesorgt. Alle vier Evangelien berichten einheitlich vom Tod und von der Auferstehung Jesu. Und in der Apostelgeschichte, in den Briefen, wird immer wieder das aufgegriffen und in den Mittelpunkt gestellt. Für die moderne Bibelwissenschaft gibt sich aber ein anderes Problem. Es entsteht die Gefahr, alles zu relativieren. Alles, was mich stört, Dinge wegzudiskutieren, nur weil sie mir nicht in den Kram passen. Oh ja, das gilt auch für mich als theologischen Laien, wenn ich mit einem nicht-fundamentalistischen Verständnis an die Bibel herangehe. Ehrfurcht vor Gottes Wort ist nötig, wenn man es recht verstehen will. Und noch viel wichtiger, ich brauche Gottes Geist. Ich will mit großer Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit darum ringen, die Bibel recht zu verstehen. Darum bitte ich den Heiligen Geist, erkläre mir die Schrift, leite mich in aller Wahrheit. Was ich aber nicht brauche, ist Angst haben. Angst, das Wort Gottes zu verletzen, nur weil ich nach dem ursprünglichen Sinn forsche. So viel nochmal zu dem Ansatz von der modernen Bibelwissenschaft. Ich möchte jetzt die beiden unterschiedlichen Herangehensweisen nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, nämlich dem Apostelkonzil aus Apostelgeschichte 15. Es ging ja darum, ob die nicht-jüdischen Christen beschnitten werden müssen. Für die Judenchristen war das eine echt dicke Nummer. Nach heftigen Wortwechseln war für die Teilnehmer des Konzils schließlich das Wirken des Heiligen Geistes ausschlaggebend, nicht die Worte der Heiligen Schrift. Die Heidenchristen mussten nicht beschnitten werden. Es wurde ihnen nichts weiter auferlegt als, und dann kommt eine Aufzählung, drei Dinge, glaube ich, waren es, unter anderem auch das Essen von Blut und Ersticktem, das sollte schon aufrechterhalten werden. Jetzt kann man auf zweierlei Weise mit diesem Text umgehen. Ich kann das Ergebnis übernehmen. Also, die Bibel sagt es klar, das Beschneidungsverbot ist aufgehoben. Aber Blutwurstessen ist explizit als verboten aufgeführt. Damit habe ich eine klare Anweisung für mich heute. Eine Herangehensweise, die bei fundamentalistisch geprägten Geschwistern dominiert. Eine andere Herangehensweise wäre es, ich übertrage das Prinzip. In dieser Situation wird doch deutlich, neue Situationen erfordern ein Anpassen von Bestimmungen. Was ist der Sinn einer Vorschrift? Wenn man die Vorschrift zeitgeschichtlich betrachtet, erkennt man den Sinn vielleicht und kann sich dann überlegen, wie sich das sinnvoll übertragen lässt. In diesem konkreten Falle könnte man zu dem Schluss kommen, das Blutwurstverbot hat etwas damit zu tun, dass man in der Antike angenommen hat, dass die Seele im Blut wohnt. Wenn ich diesen Hintergrund erkannt habe und meine, das sehen wir heute nicht mehr so, oder ich sehe, dass heute das Blut Jesu für mich geflossen ist und ich deswegen frei bin von Sünde, also Vergebung der Sünde habe, dann komme ich vielleicht zu dem Ergebnis, dieses Verbot macht heute keinen Sinn mehr, dieses Verbot gilt für mich nicht. Du ignorierst diese Bibelstelle, obwohl da klipp und klar steht, was zu tun ist. Das war auch meine Prägung, ganz klar. Welche Bibelstelle streichst du denn dann morgen weg? Solche Sorgen kommen auf. Bedenkt man, dass der fundamentalistische Ansatz ja der Bibel göttliche Eigenschaften zuweist, dann ist auch verständlich, dass die Reaktion heftig ausfallen kann. Man muss ja jetzt die Vollkommenheit der Bibel verteidigen. Der nicht-fundamentalistische Ansatz sagt, weil Jesus höher steht als die Schrift und die Bibel in den Bereich der Schöpfung gehört, muss ich alles dran setzen, die Bibel zu erforschen, muss herausarbeiten, wie das Wesen Jesu ist. Und dann darf ich mich fragen, was würde Jesus in meiner heutigen konkreten Situation wohl tun? Und dann darf ich darauf vertrauen, dass der Heilige Geist mich oder meine Gemeinde heute in unserer Situation leitet. Kommen wir zurück zu Paulus und zu den Streitigkeiten, die er verurteilt. Wir sollten uns bewusst sein, dass es nicht das eine richtige Verstehen der Bibel gibt. Und wer das nicht erkennt, liegt falsch. Wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass wir alle geprägt sind von einem Bibelverständnis, so oder so. Wenn wir uns jedoch darauf einlassen, das Denken der jeweils anderen Seite nachzuvollziehen, dann ist schon viel gewonnen. Und dann sollten wir auch die Gemeinsamkeiten würdigen, die oft so viel größer sind als das Trennende. Die ganzen Kernaussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses, des Vaterunsers, da zweifelt doch keiner dran. Das sind doch so gewaltige, große, zentrale Aussagen. Da sind wir uns doch einig. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Ziel kommen wird. Dass der Geist Gottes uns leiten wird, wenn wir bestimmte Streitfragen diskutieren müssen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Geist Gottes uns leiten wird und dass ein Ergebnis auch dann geistgewirkt ist, wenn der Heilige Geist mal nicht meine Meinung vertritt. Ich komme zum Schluss. Ich war aufgrund meiner Prägung lange der Meinung, es gibt nur eine reine Sicht auf die Bibel. Alle anderen machen Abstriche und verwässern das. Es war für mich sehr hilfreich zu sehen, dass Vertreter der modernen Bibelwissenschaft Jesus in den Mittelpunkt stellen, ihm den Platz geben, der ihm gehört. Streitfragen wird es immer geben. Ist jene Bibelstelle denn jetzt zeitgeschichtlich zu sehen oder hat sie grundsätzliche Aussagekraft, grundsätzliche Bedeutung? Gerne fragen wir uns ja, was sagt denn die Schrift dazu? Die Frage ist wichtig, die ist berechtigt, aber eine zweite Frage ebenso: Was würde Jesus heute tun in dieser Situation? Wenn fundamentalistisch geprägte Geschwister sagen, wir sind bibeltreu, dann sagen Anhänger der modernen Bibelwissenschaft vielleicht, wir sind christustreu. Ich meine, wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Wenn wir bibeltreu sind, dann sind wir auch christustreu. Wenn wir christustreu sind, dann sind wir auch der Bibel treu. Jeder mag für sich prüfen, wie viel Fundamentalismus oder wie viel moderne Bibelwissenschaft in ihm steckt. Gott liebt uns alle gleich. Der eine ist nicht treuer als der andere. Was aber Gott auf jeden Fall von uns möchte, liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf zu streiten. Wollt ihr etwa Christus zuteilen? So stand es auf der ersten Folie im 1. Korinther. Nein, wir wollen das nicht. Die Einheit im Geiste ist höher zu bewerten als die Einheit der Lehre. Lasst uns gemeinsam das Reich Gottes bauen. Wir brauchen einander. Amen.